Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Ein erfolgreicher Mensch ist nicht unbedingt glücklich, aber ein glücklicher Mensch, der ist erfolgreich. Das weiß der Unternehmer Bodo Jansen aus eigener Erfahrung. Er ist nämlich beides, glücklich und erfolgreich, war es aber nicht immer, sondern erst seit er beschlossen hat, dass es sein Lebensziel ist, möglichst viele Menschen glücklich zu machen. Herzlich willkommen, Bodo Jansen.
Hallo, moin moin.
Sie führen die Hotelkette Upstalsbom, einer der führenden Ferienanbieter an der Nord- und Ostsee, haben 650 Mitarbeiter. Vor 10 Jahren haben Sie die Hotelkette auch schon geleitet. Wenn wir uns damals gegenüber gesessen hätten, was hätten Sie damals geantwortet auf die Frage, was ist Ihr Unternehmensziel?
Das Unternehmensziel damals war schon Unabhängigkeit, und zwar eine Unabhängigkeit, die sich manifestiert oder die Wirtschaftlichkeit zur Grundlage hat. Es ging um Größe, es ging auch um Macht, um Anerkennung, Freiheit, dadurch, dass wir halt alle Zügel in der Hand halten. Und das war damals das Ziel, was ich gehabt habe, ja.
Auf welche Frage hätten Sie komplett anders geantwortet noch als heute?
Auf welche Frage?
Ja, also was hätte ich Sie fragen müssen, damit ich eine komplett andere Antwort bekommen hätte als heute?
Ich glaube, jede Frage.
Okay, also sowohl zu Ihrem Privatleben als auch zum Thema Führung zum Beispiel.
Ja.
Mhm. Na gut, wir werden noch drüber sprechen, wie es zu dieser Wandlung kam. Ich mache jetzt mal unsere Hörer schon mal ein bisschen neugierig. Das hat was mit einer Entführung zu tun, das hat was mit einem Klosteraufenthalt zu tun. Machen Sie unsere Zuhörer auch mal ein wenig neugierig. Was wäre noch ein dritter Faktor, den wir da nennen könnten?
Ein dritter Faktor wäre, dass eine Reise mit den Auszubildenden zum Kilimandscharo oder in den Polarkreis, um Menschen wieder das Gefühl zu geben, ja, für sich selbst, ihr Selbstwertgefühl wieder zu steigern. Oder aber selbstbestimmte Gehälter, die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen teilweise sich selbst auszahlen.
Also über all das werden wir noch sprechen. Ich würde aber gerne mal unseren Hörern einen ersten Eindruck von Ihnen vermitteln und deshalb ein paar Satzanfänge sagen und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Mhm.
Ein guter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich
wieder eine Geschichte erzählen darf von einem Menschen, der für sich das gefunden hat, was ihn zufrieden gemacht hat.
Die wichtigste Eigenschaft, die eine Führungskraft mitbringen sollte, ist
gute, aufrichtige und sinnvolle Fragen zu stellen.
Ein guter Chef
hört hin und sieht den Menschen und nicht die Funktion.
Der Benediktinerpater Anselm Grün ist für mich ein Vorbild, weil
er versteht, Menschen mit seiner Sprache zu berühren und ihnen dabei hilft, bewusst zu werden, worauf es wirklich ankommt.
Ich habe meinen Entführern, die von meinen Eltern Lösegeld erpresst, mich eine Woche lang gefangen gehalten und mir immer wieder gedroht haben, mich umzubringen, verziehen, weil
sie aus wahrscheinlich Angst ihr die Entführung gestartet haben und sie da mir das Gefühl gegeben haben, dass es ihnen wirklich leid tut und ich dadurch in das Erleben kommen durfte, dass sich das großartig anfühlt, einen Menschen zu vergeben.
Ich baue Schulen in Ruanda, weil
jeder Mensch auf dieser Welt die Grundlagen haben sollte, um später die Freiheit zu haben, das zu leben, was ihm als Mensch wichtig ist.
Dass ich mit meinem Unternehmen Gewinn erwirtschafte,
dient dazu, Menschen stark zu machen, sie weiterzuentwickeln, damit eben jeder Mensch später die Freiheit hat, das zu leben, was ihm als Mensch wichtig ist.
Ich könnte nicht verzichten auf
meine Familie.
Wenn ich meinen 3 Kindern eine Lebensweisheit mit auf ihren Weg geben sollte, wäre es diese.
Das zu leben, was ihnen als Mensch wirklich, wirklich wichtig ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Hotelier und Bestsellerautor Bodo Jansen, der mit vielen Preisen für seine Unternehmensführung ausgezeichnet wurde. Unter anderem wurde als einer der 5 besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Kann man sagen, Herr Jansen, das war so eine Art Wandlung vom Saulus zum Paulus, die Sie vollzogen haben? Oder ist der Vergleich Ihnen zu religiös?
Das ist ein Vergleich, der häufig verwandt wird. Ich habe da noch so ein paar mehr Begriffe, die in diese Richtung gehen. Das wäre des Kaisers neuen Kleider. Ja, zu der Zeit, wo ich durch Unternehmen gegangen bin und alle den Knick August gemacht habe, egal was ich getan habe. Also ich würde anfangen mit des Kaisers neuen Kleider, dann vom Saulus zum Paulus und jetzt geht's Richtung Robin Hood.
Okay. Was Ihnen heute wichtig ist als Robin Hood, das ist nachzulesen in zwei Büchern, die beide auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet sind, Die stille Revolution und Ihr jüngstes Buch, das Sie gemeinsam mit dem Benediktinerpater Anselm Grün geschrieben haben, Stark in stürmischen Zeiten, die Kunst, sich selbst und andere zu führen. Das letzte Buch war, als es rauskam, innerhalb von 24 Stunden, zumindest im Internet, erstmal vergriffen. Wie sehr hat Sie das überrascht?
Doch sehr. Das war beim ersten Buch interessanterweise ähnlich. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte natürlich schon irgendwo so eine Erwartung, dass da so ein paar Bücher auch verkauft werden. Aber dass jetzt die Nachfrage so groß war, das habe ich nicht gedacht. Und ich denke, das hängt auch sehr stark an dem lieben Pater Anselm Grün, der ja eine millionenweite Hörerschar hat.
Ja, aber Sie sind natürlich trotzdem als Unternehmer, auch gerade in Unternehmerkreisen inzwischen sehr bekannt. Sie haben mit dem sogenannten Upstalsboomer Weg, so heißt Ihre Hotelkette, eine völlig neue Art der Unternehmensführung praktiziert. Viele haben gedacht, der ist verrückt, aber der Erfolg gibt Ihnen recht. Sie haben nicht nur zahlreiche Unternehmerpreise bekommen, die Zahlen sprechen auch für sich. Ich nenne die einfach mal, obwohl Sie sich ja gar nicht mehr so an Zahlen orientieren. Aber eine ist natürlich wichtig, die Mitarbeiterzufriedenheit ist deutlich gestiegen, die Krankheitsquote gefallen. Sie haben eine Steigerung der Bewerbungen um 500%. Die Weiterempfehlungsrate der Gäste ist auf 98% gestiegen. Und die Unternehmensumsätze haben sich innerhalb von 3 Jahren verdoppelt. Was machen Sie denn ganz konkret anders als vorher?
Der Fokus liegt sehr auf dem Menschen. Also der Mensch im Mittelpunkt ist natürlich schon irgendwo eine abgedroschene Phrase. Und ich denke, die Kannibalen würden das auch anders sehen, den Menschen im Mittelpunkt. Aber bei uns, wir versuchen, den Menschen zu stärken, den Menschen erfolgreich zu machen. Das ist das Ultima Ratio. Und der Mensch nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als Gast. Und die Frage heißt ja, wann fühlen sich Menschen erfolgreich? Wann geht es ihnen gut? Und wir haben für uns ausgemacht, dass die Menschen sich dann erfolgreich fühlen, wenn sie die Freiheit haben, das leben zu können, was ihnen als Mensch wirklich, wirklich wichtig ist.
Aber jetzt mal ganz konkret. Also was dürfen die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen zum Beispiel frei bestimmen?
Alles. Sie dürfen alles frei bestimmen. Wir haben einen holokratischen Führungsstil, noch nicht im gesamten Unternehmen, aber in weiten Teilen. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter eine Idee habe, dann trage ich diese Idee vor, und zwar den Menschen, die daran beteiligt wären, an der Umsetzung oder auch betroffen sind. Ich hole mir den Rat, und nach dem Rat entscheide ich dann, ob ich diese Entscheidung oder entscheide ich, ob ich das Projekt, die Aufgabe umsetze oder nicht.
Also das darf der betreffende Mitarbeiter selbst machen, ohne sich quasi die Erlaubnis bei irgendeiner Führungskraft
zu machen. Genau, es ist wichtig, dass er sich die Entscheidungsgrundlage auch zusammenstellt. Das sind natürlich die wirtschaftlichen Grundlagen, aber auch die Meinung der Betroffenen, wie gesagt, oder auch der Beteiligten, und dann kann er diese Entscheidung treffen.
Und das kann der Koch in der Küche sein?
Das kann der Koch in der Küche sein, das kann der Spüler in der Küche sein, der eine neue Maschine braucht. Das können Mitarbeiter in der Verwaltung sein, die neue Software brauchen, die neue Projekte machen. Bei uns im Development, ich habe jetzt vor kurzem einen Vertrag unterschrieben für ein Objekt, das wir übernehmen werden. Da habe ich dann nur die vorgefertigten Unterlagen bekommen und dann die Unterschrift gegeben, weil ich es formal muss als Geschäftsführer. Aber die Mitarbeiter haben für sich entschieden, dieses Projekt zu machen.
Was ist mit Arbeitszeiten zum Beispiel?
Auch das. Wir haben vor 2, 3 Jahren mittlerweile die Zeitschaltuhren komplett abgenommen, zumindest in der Zentrale, dort, wo wir es können. Und die Mitarbeiter waren erst überrascht. Unangenehm überrascht hatten wir das Gefühl, weil das ja auch ein Stück weit Sicherheit ist. Aber mittlerweile haben sich alle daran gewöhnt und die Menschen kommen und gehen, wann sie wollen, und teilen sich ihre Zeit komplett frei ein.
Also sie kommen und gehen, wann sie wollen. Aber ja, wie vermeiden Sie es denn dann, dass irgendwann mal morgens keiner da ist, der den Gästen das Frühstück macht?
Ja, ich glaube, was wichtig ist für so eine Vorgehensweise, ist, dass die Menschen wissen, worauf es ankommt, worum es geht. Wenn die Menschen wissen, wofür sie sich tagtäglich einsetzen, dann werden sie ja von Pflichterfüllern dann zu Menschen, die ja Verantwortung auch übernehmen wollen. Das ist das Prinzip, vom Sollen zum Wollen zu kommen. Und wenn ich etwas will, dann weiß ich auch, worauf es ankommt. Und dann setze ich mich auch entsprechend ein.
Also das heißt, die sprechen sich dann schon aber mit anderen Mitarbeitern ab. Hör mal, ich komme heute um 8 oder und du bist schon um 6 da, um das Frühstück vorzubereiten. Also sie sprechen sich untereinander ab.
Ja, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Worauf kommt es im Unternehmen an? Wir haben festgestellt, dass es letzten Endes um gelingende Beziehungen geht. Ja, alles das, was wir in der Wirtschaft erleben, sind häufig Symptome gestörter Beziehungen. 97% der Führungskräfte glauben, sie machen einen guten Job. 91% der Kündigungen erfolgen aufgrund des unmittelbaren Vorgesetzten. Das heißt, das sind irgendwo gestörte Beziehungen. Und die Aufgabe, die ich als Führungskraft habe, ist nicht nur den Menschen an sich stark und erfolgreich zu machen, sondern ihn auch die Rahmenbedingungen dafür zu geben, in gute Beziehungen mit seinen Kollegen treten zu können. Und da ist die Kommunikation, besser noch die Korrespondenz, ja, also die Kommunikation mit einer gewissen Resonanz, extrem wichtig, damit dort diese Verbundenheit entsteht. Und ein Koch hat es sehr treffend bei uns ausgedrückt. Der hat gesagt, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es vollkommen egal, was vor dir liegt. Und wenn man diese Stimmung im Unternehmen schafft, dann funktioniert es auch mit den Arbeitszeiten. Das ist dann einfach trivial, das funktioniert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Jansen, haben ja gerade gesagt, was Ihre Mitarbeiter alles dürfen. Eine ganze Menge, bis hin zu sich selbst die Zeit einteilen, sich mit Kollegen darüber absprechen, wann arbeite ich, von wie viel bis wie viel Uhr. Wie sieht es mit Gehältern aus? Dürfen die da auch mitreden?
Ja, das dürfen sie. Das ist doch nicht flächendeckend im Gesamtunternehmen, weil das Unternehmen ist ja sehr groß, aber wir haben Unternehmensbereiche, da haben die Mitarbeiter ihre Gehälter selbstbestimmt und nicht nur ihre eigenen, sondern auch die ihres Vorgesetzten.
Oh, das kann ganz schön hart sein. Aber wenn die Mitarbeiter so viel bestimmen können und auch selber sagen können, ich habe eine Idee, ich will die umsetzen und auch gar nicht mehr ihre Führungskraft fragen müssen, wenn sie was machen, für was sind Führungskräfte überhaupt noch da?
Führungskräfte geben durch Fragen Impulse zur Weiterentwicklung. Also es braucht die gute, aufrichtige und sinnvolle Frage, um eine Weiterentwicklung, einen Impuls für eine Weiterentwicklung zu geben. Die Führungskräfte, die früher Antworten gegeben haben, die haben die Menschen, die Mitarbeiter eher zu Betroffenen gemacht, weil den Mitarbeitern gesagt worden ist, so und so hast du das zu tun. Die Qualität der Frage ist eine andere, nämlich die Frage macht die Menschen zu Beteiligten. Und wir kennen das schon bei Kindern, wenn die vielleicht mal nicht gut essen, wir sie aber dazu ermutigen, selbst das Essen zu kochen, dann schmeckt das plötzlich das, was sie gekocht haben. Und so ist das bei Menschen. Wenn ich selbst daran beteiligt bin, an dem, was das Ergebnis ist, was ich geschaffen habe, dann habe ich eine ganz andere Beziehung wieder zu diesem Ergebnis, zu dieser Aufgabe. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft, die Menschen in Beziehung zu bringen, nicht nur zu den anderen Menschen durch gute Fragen, sondern auch zu den Aufgaben und dann später auch zu den Ergebnissen.
Und Sie sagen ja auch, zu viel Fachkompetenz ist da oft hinderlich. Warum?
Wenn ich viel weiß, dann will ich auch die Antworten geben. Also das ist, glaube ich, ganz menschlich. Ne? Wenn ich irgendwo von Ahnung habe, dann möchte ich natürlich mein Wissen auch preisgeben und dann fällt es mir wesentlich schwerer, eine Frage zu stellen, dessen Antwort ich vielleicht schon kenne.
Ja, aber passieren denn in Ihrem Unternehmen dann nicht viel mehr Fehler?
Ja, es passieren Fehler und ich bin auch sehr dankbar für diese Fehler und wir werden dann auch nicht direkt die Hand unter den Hintern halten, wenn mal ein Fehler geschehen ist oder wenn Fehlentwicklungen sich abzeichnen, weil dann würden die Menschen verlernen, die Verantwortung für das zu übernehmen, für das, was sie tun. Also es ist ganz wichtig, sogar diese Fehler zu machen und mit diesen Fehlern umzugehen und sie als Chance auch zu bezeichnen für eine Weiterentwicklung.
Das geht ja bei Ihnen so weit, dass Sie komplett Fachfremde in Bereiche einsetzen. Haben Sie da mal ein Beispiel für?
Auch das, ja. Wir haben auf dem schönsten Hotel Europas, wie er es selbst nennt, unserem Deichgrafen in Bremen, haben wir einen Direktor eingesetzt, der zuvor in der Industrie Topmanager war und rauskommen wollte aus diesem Hamsterrad, was mit der Industrie einherging. Und ja, wir haben uns kennengelernt. Er war in einem meiner Klosterseminare und er war sehr, sehr sympathisch, weil er eben gelernt hat, Fragen zu stellen. Er hat sehr gute und wirklich kluge Fragen gestellt. Und dann habe ich ihm ein Jahr, nachdem ich ihn kennengelernt habe, gefragt, ob er nicht Direktor auf dem Deich werden möchte. Und nachdem die Überraschung gewichen ist, hat er das dann auch angenommen und ist jetzt seit einem Jahr dort Direktor mit dem Ziel, sich selbst abzuschaffen, nämlich das selbstbestimmte Team dort zu formen. Seine Frau ist mit auf dem Deich und das Spannende ist, er empfindet die Aufgabe so sinnvoll, dass er auf einen Großteil seines Gehaltes verzichtet hat, nur um etwas Sinnvolles zu tun. Und da merken wir auch, dass wenn die Menschen etwas Sinnvolles tun, dass sie dann nicht mehr differenzieren zwischen Work und Life. Das ist für mich ein unsinniger Begriff. Ja, wenn ich bei der Arbeit Sinn erfahre, dann differenziere ich nicht mehr zwischen Arbeit und Leben. Und das hat er dort, das empfindet er dort. Und er braucht nicht die Fachkompetenz. Er hat grandiose Mitarbeiter, die er fragen kann, die sich freuen, wenn das endlich einmal wertgeschätzt wird, was sie gelernt haben.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zwei Bestseller haben Sie, Herr Janssen, darüber geschrieben, Stark in stürmischen Zeiten und Die stille Revolution. In beiden finden sich viele ungewöhnliche Ideen. Eine völlig ungewöhnliche Idee fand ich, Sie haben sogar eine Studentin als Ferienjob ein Hotel eröffnen lassen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also ein Stück weit aus der Not heraus. Ich habe im Vorfeld versucht, einen Direktor, der einen militärischen Hintergrund hatte, mit Stuhlkreis zu führen. Das ist krachend in die Hose gegangen. So weit in die Hose gegangen, dass ich dieses Hotel auf der Insel Borkum schließen musste auch, damit es nicht auf die anderen Hotels ja abfärbt, diese negative Entwicklung. Und dann hatte ich zur gleichen Zeit in dem Winter eine Studentin, die hat bei uns ihre Bachelorarbeit geschrieben und hat sie sehr gut geschrieben. Das Thema war Corporate Happiness bei Upstartsboom. Und dann fragte sie nach dem Job. Und ich hatte so nichts außer eben dieses Hotel. Und dann fragte ich sie, hey, ob sie nicht Lust hätte, dieses Hotel als Ferienjob wieder zu eröffnen und zu führen.
Ist wahrscheinlich rückwärts erstmal umgekippt im ersten Moment.
Ja, das ist sie auch. Sie hat dann aber sich zurückgezogen, kam wieder und hat dann gesagt, ja, wenn ich Unterstützung bekomme, dann mache ich das. Und die Unterstützung hat sie bekommen. Wir haben das Hotel kleiner gemacht, das Restaurant rausgenommen, ein Übernachtungshotel rausgemacht. Und dann hat sie es geführt. Und zwar mit dem dann im Endeffekt besten Ergebnis, eröffnet und geführt, mit dem besten Ergebnis in der 30-jährigen Geschichte des Hotels.
Also und völlig verrückt.
Das war sehr, sehr, sehr verrückt. Und dann habe ich die Professoren angerufen und gefragt, ob er noch mehr Studenten hätte. Und er sagte, ja, 200 pro Semester, sage ich, das ist günstig. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir ihm unser Hotel sponsoren können, damit es in Zukunft von Studenten geführt wird. Und das ist ja die Situation und das ist eins der erfolgreichsten Hotels bei uns in der Gruppe.
Unglaublich. Mit Ihren Azubis machen Sie auch was völlig Verrücktes oder haben Sie gemacht? Sie haben mit denen den Kilimandscharo bestiegen. Wieso sollen sich Azubis, die das Hotelgewerbe an der Ost- und Nordsee lernen sollen, auf den Gipfel des Kilimandscharo wagen?
Ja, es geht um eine Erfahrung, die sie machen, die sie für den Rest ihres Lebens prägt. So ein junger Mensch, 18 bis 20 Jahre alt, erfährt bis dahin ganz viele Negationen. Ganz häufig bekommen diese Menschen gesagt, was sie alles nicht können und irgendwann bleibt so das Selbstwertgefühl auf der Strecke und dann glauben sie auch teilweise nicht mehr, dass sie etwas erreichen können. Und wir wollten mit diesem Projekt versuchen, einen Impuls zu setzen, wo diese jungen Menschen den Glauben wieder an sich selbst zurückgewinnen, wieder finden. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Aussagen, die wir im Anschluss gehört haben, war, dass sie jetzt ein neues Leben für sich leben. Und
sind denn alle angekommen? Oh.
Es sind alle angekommen, alle Auszubildenden haben es geschafft. Und es war bemerkenswert, in die Augen dieser Menschen zu sehen, die ein Jahr zuvor noch doch relativ fahl und vielleicht auch nicht so ganz lebendig waren. Und plötzlich ja in diese strahlenden, schönen Augen zu sehen, das war ja für mich eins der schönsten Momente.
Boah, es geht einem richtig unter die Haut, wenn Sie das erzählen. Sie unterstützen auch sehr ehrenamtliche Arbeit von Mitarbeitern. Also die Leute können bezahlte Tage bekommen und freinehmen, wenn sie sich irgendwo ehrenamtlich engagieren. Und sie bauen mit ihrer Upstals-Boma-Hotelgruppe diverse Schulen im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Ja. Und sponsern die. Werden die von den Unternehmensgewinnen bezahlt oder wie werden diese Schulen bezahlt?
Sowohl als auch. Wir sammeln für diese Schulen, also die Mitarbeiter sammeln, die Gäste spenden etwas, wir vom Unternehmen geben etwas dazu. Pro Schule sind das gut 40.000 Euro, die wir dort sammeln. Dann werden die Schulen vor Ort gebaut. Und das Interessante ist, dass die Mitarbeiter auf Firmenkosten dann auch während der Arbeitszeit dort nach Afrika fahren, nach Ruanda fahren, um teilzuhaben an den Erlebnissen, den Möglichkeiten, die die Kinder dort bekommen. Und was wir dort erfahren haben, ist, dass sie dort Nachhilfe bekommen haben in Sachen Menschlichkeit. Und seitdem sie diese Nachhilfe bekommen haben in Sachen Menschlichkeit, also dort geht es wirklich um Verbundenheit, um Liebe, um Freund zu sein für jemanden, der bei einem zu Gast ist. Und wenn sie dann wieder zurück nach Deutschland kommen, dann kommen sie als andere Menschen wieder und kultivieren diese Erfahrung der Menschlichkeit bei uns im Unternehmen. Also das ist nicht, dass wir uns als diejenigen aufführen, die dort etwas Gutes tun, sondern wir bekommen viel mehr zurück als wir überhaupt geben können. Und das ist dieser Faktor Menschlichkeit. Wenn man die Geschichte von Ruanda kennt, weiß man, dass es dort um Vergebung geht. Es geht um Glück und es geht aber auch um Umwelt. Und das, was wir dort erleben dürfen und die Menschen dort erleben dürfen, das ist ein einmaliges Erlebnis, was sie den Rest ihres Lebens sehr, sehr, sehr beeinflussen wird.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Jansen, jetzt lassen Sie uns mal über Ihr Leben und die Dinge sprechen, die Sie geprägt haben, sodass Sie zu der außergewöhnlichen Unternehmensphilosophie, die Sie haben, gelangt. Sie haben Upstalsboom, die Hotelkette, von Ihren Eltern übernommen letztlich. War Ihnen von Anfang an klar, das werde ich machen, ins Unternehmen einsteigen?
Nein, ich habe mich nie damit beschäftigt, nicht so sehr damit beschäftigt. Erst als ich schon in der Selbstständigkeit war und das ganz gut funktionierte, bin ich neugierig geworden, was die Eltern denn da so machen. Und fand das ganz interessant und habe mir dann eine gewisse Zeit gegeben, um das Unternehmen kennenzulernen, dort einzusteigen. Und dann ist ja schon sehr kurz, nachdem ich eingestiegen bin, mein Vater verunglückt. Mit seinem Flieger ist er abgestürzt und da hätte ich wohl noch eine Wahl gehabt, aber gefühlt stand ich dann im Programm.
Sie haben vorher erstmal BWL studiert in Hamburg, dazu Sinologie, haben aber neben dem Studium, das kann man glaube ich so sagen, so ein richtiges Jet-Set-Leben geführt. Ja, Sie haben als Barkeeper gearbeitet, nachts hatten dann sich selbstständig gemacht mit einer eigenen mobilen Bar, haben Szene-Partys gefeiert, sind als Männermodel durch die Gegend geflogen, sind bei irgendwelchen Shows mitgelaufen, haben sich ablichten lassen. Haben Sie das einfach so genossen oder hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Ihrem Leben vielleicht ein wenig an Tiefgang fehlt?
Nee, damals nicht. Damals war das ein Dahingleiten auf der Oberfläche, das mir auch damals sehr gut getan hat. Also ich erinnere mich, dass diese Aufmerksamkeit, diese Anerkennung, dieses Gefragtwerden, diese Resonanz, dass die ich über das, was ich getan habe, erhalten habe, dass mir das sehr gut getan hat. Ich habe mich da rundum wohl gefühlt und wenig Anlässe gehabt, etwas in Frage zu stellen.
Dann kam der 6. Juni 1998, der Tag, der alles ändern sollte, weil Sie an diesem Tag Opfer einer Entführung wurden. Also ganz konkret, Sie wurden von einem Bekannten in eine Wohnung, in einem Hochhaus gelockt, in einer Hochhaussiedlung gelockt. Mit was hat er Sie dahin gelockt?
Mit einer säumigen Mietzahlung, die ich bekommen sollte. Ich hatte eine Wohnung, noch eine weitere Wohnung zur Untermiete vergeben in Hamburg und der Mieter war säumig mit der Miete und er sagte mir, dort würde ich meine Miete bekommen.
Und was ist tatsächlich dort passiert in der Wohnung?
Was tatsächlich geschehen ist, ist, dass ich dort in die Wohnung hineingegangen bin und dann überwältigt worden bin von maskierten und bewaffneten Menschen mit dem Vorbehalt, mit dem vorgeschobenen Thema, irgendwie was falsch gemacht zu haben. Und es stellte sich dann aber sehr schnell heraus, dass es nur um Geld ging, um Erpressung ging. Meine Eltern sollten dafür zahlen, dass ich wieder freikomme.
10 Millionen Mark damals sollten die zahlen, die Eltern. Ne?
Das war damals angefragt, ja.
Wahnsinn. Sie waren eine Woche, waren Sie in dieser Wohnung gefangen gehalten? Wie hat man sich das vorzustellen? Waren Sie gefesselt die ganze Zeit? Oder?
Ja, ich war weitestgehend gefesselt, war fixiert zeitweise. Also zu Beginn war mein Gesicht verbunden, mein Mund verbunden, dass ich auch gar nichts groß sehen und hören konnte. Und ich hatte immer jemanden in der Wohnung, den sogenannten Aufpasser, der darauf aufgepasst hat, dass ich keinen Mist mache. Selbst wenn ich auf die Toilette gegangen bin, war das immer unter vorgehaltener Pistole. Also ich war im Grunde genommen ständig unter Beobachtung und immer im Anblick eines Pistolenlaufs.
Und die haben ja richtig auch gedroht, sie umzubringen. Also sie haben die Pistole an den Kopf gesetzt und haben gesagt, jetzt ist Schluss.
An der 8 Tage war ich da und während dieser Zeit habe ich 8 Scheinhinrichtungen erlebt. Also das waren dann die Momente, wo ich tatsächlich abgeschlossen habe mit meinem bis dahergehenden Leben. Das waren aber auch Momente, die in der nachträglichen Reflexion die wertvollsten Momente meines Lebens waren.
Was haben Sie gedacht in der Situation, wenn man denkt, jetzt ist es gleich vorbei?
Die erste Scheinhinrichtung, wenn ich darüber nachdenke, das klingt ein bisschen amüsant, aber ich dachte in dem Moment, ich darf jetzt nicht sterben, ich muss gleich zur Vorlesung. Im Nachhinein betrachtet war dieses, ich muss gleich zur Vorlesung, einfach nur ein Bild dafür, dass wir häufig versuchen, unser Glück an einem anderen Ort oder in der Zukunft zu finden. Dazu neigt der Mensch und das war für mich die Erkenntnis. Und wenn es darum geht, wirklich glücklich zu sein, so war die Erkenntnis aus der ersten Scheinhinrichtung, die, dass, wenn ich wirklich glücklich sein möchte, dieses Glück auf Sand gebaut ist, wenn ich es nur in der Zukunft suche oder an einem anderen Ort.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem vielfach ausgezeichneten Unternehmer und Hotelier Bodo Jansen, der 1998 7 Tage in den Händen von Entführern war, die von seinen Eltern 10 Millionen D-Mark damals noch Lösegeld für seine Freilassung forderten. Herr Jansen, hatten Ihre Eltern das Geld?
10 Millionen? Nein, das hatten sie damals nicht liquide. Und mein Vater hatte die ja unglaublich schwere Aufgabe, dann mit den Entführern um das Leben seines Sohnes verhandeln zu müssen. Und ja, sie haben sich dann letztendlich auf 3 Millionen Mark damals verständigen können.
Es kam zur Lösegeldübergabe, das haben Sie mitgekriegt. Ihre Entführer haben die Masken abgezogen. Das heißt, Sie haben zum ersten Mal die Gesichter der Entführer gesehen. Was haben Sie dabei empfunden?
Das war ein sehr ungutes Gefühl, weil mir dadurch noch einmal mehr bewusst geworden ist, dass ich diese Entführung nicht überleben soll. Denn das war auch im Nachhinein betrachtet, stand das, war das klar. Es hat uns die Polizei auch so vermittelt, dass ich diese Entführung nicht überleben sollte. Und in dem Moment, wo sie dann die Masken abgenommen haben, hatte ich das Gefühl so, jetzt war es.
Ja, sie hatten Glück, eine Sondereinheit der Polizei hat die Wohnung gestürmt, hat sie befreit. Wie lange hat es gedauert, bis sie nach der Entführung wieder ein normales Leben führen konnten?
Die Frage ist immer, was ist ein normales Leben? Die Zeit danach war eine sehr intensive Zeit, einmal der Aufbereitung, dann aber auch, dass ich im Grunde genommen so weitergemacht habe wie bisher. Also im Jet-Set-Oberfläche bloß nicht zur Ruhe kommen, das war für mich damals nicht möglich, aus Angst, dass diese Bilder der Entführung dort wieder hochkamen. Und es war in letzter Konsequenz die Zeit im Kloster 2011, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, wofür war das gut? Was kann ich daraus ziehen? Wie kann ich an diesen Erfahrungen wachsen, die mich dann dazu ermutigt hat, auch in die Stille zu gehen und Antworten zu finden?
Sie sagen ja, Sie haben diese Antworten im Kloster gefunden und Sie haben auch einem der Entführer, der Sie 18 Jahre später nach der Entführung anrief und um Verzeihung bat, verziehen, einfach weil Sie gesagt haben, diese Entführung war für mich letztlich eine ganz wichtige Lebenserfahrung. Sie hat mir ganz vieles klargemacht. Was denn im Detail?
Ja, erstmal eben, dass dadurch, dass mir Menschen das Leben nehmen wollten, haben sie mir mein wirkliches Leben geschenkt und ich habe durch die Erfahrung der Entführung für mich erkennen dürfen, worauf es wirklich, wirklich ankommt. Und das ist der Anblick eines glücklichen Menschen. Ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann. Ich weiß aber, dass ich als Mensch und Unternehmer Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, die dazu beitragen, dass Menschen für sich das finden, was sie glücklich macht. Und so ist es auch dann im Unternehmen zu diesem Paradigmenwechsel gekommen. Bis dahin, also nicht bis zur Entführung, sondern bis zu dieser Erkenntnis nach dieser Führung, waren die Menschen für mich nur Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck, Macht, Geld, Anerkennung, ja, der Mensch als Instrument der Wirtschaft. Und nach der Entführung und der Erkenntnis, die ich gewonnen habe, habe ich das für mich umgedreht. Ich habe gesagt, ich als Wirtschaft, ich als Unternehmer bin Mittel zum Zweck Menschenerfolg. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, Menschen erfolgreich zu machen oder sie dabei zu unterstützen, sich erfolgreich zu fühlen. Und Erfolg im Sinne von innerer Zufriedenheit, freier sein, ja, einfach das leben zu können, was ihnen als Mensch wirklich wichtig ist.
Als Sie sehr spontan das Unternehmen übernommen haben von Ihrem Vater, weil Ihr Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, als Sie da reingesprungen sind, da stand das Unternehmen sehr schlecht da wirtschaftlich. Da lag eine Insolvenz, die es 2-3 Jahre vorher gegeben hatten, nicht allzu weiter Ferne. Sie haben alle Kraft reingeworfen. Sie haben das wirtschaftlich auch, muss man sagen, gut hingekriegt erstmal. Aber Sie hatten ein Problem. Immer mehr Mitarbeiter haben gekündigt damals. Deshalb haben Sie 2010 eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Was kam dabei raus?
Ja, um es kurz zu machen, drückt sich das in einer Aussage aus. Wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Das hat alles ausgedrückt. Das heißt, ich saß dort in meinem großen Büro am großen Schreibtisch, ja, mit Blick über die Weltstadt Emden und die Mitarbeiter wähnten sich in der Hölle. Und denen hat es nicht geschmeckt, wie ich das Unternehmen geführt habe.
Da schluckt man natürlich erstmal, ne? Wenn man das liest, wir brauchen einen anderen Chef.
Das war eine weitere Krise, war das für mich. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und das hat doch mein Selbstwertgefühl nochmal wieder angegriffen. Also mein Ego, was bis dahin extrem groß war, ne, das hätte hier nicht in den Raum gepasst. Da ging plötzlich die Luft raus und mein Selbstwertgefühl war genauso klein und irgendwie saß ich dort wie so ein Häufchen Elend und wusste überhaupt gar nicht mehr, wozu werde ich gebraucht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Unternehmer und Hotelier Bodo Jansen, der heute als einer der 5 besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurde, eine ganz besondere Unternehmensphilosophie hat, aber noch vor 8 Jahren bei einer Mitbearbeiterfragung den Satz lesen musste: Wir wollen einen neuen Chef. Herr Jansen, war Ihnen gleich klar, ich mache das Ergebnis der Befragung trotzdem transparent? Oder haben Sie durchaus mit dem Gedanken gespielt, das Ganze mal in der Schublade verschwinden zu lassen?
Nur kurz, weil ich hatte das schon mal in der Schublade verschwinden lassen, ein paar Jahre zuvor, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Und ich hatte unterschätzt, dass die Mitarbeiter sich daran erinnern, dass sie eine Befragung gemacht haben und dass das durchaus Konsequenzen hat, nämlich in Form von Nachfragen, wo dann wohl die Ergebnisse bleiben und dass, wenn sie nicht kommuniziert werden, das Misstrauen nur noch weiter verstärkt.
Sie haben das Ergebnis nicht nur öffentlich gemacht, sondern Sie haben sich sogar vor die Mitarbeiter gestellt, was sicherlich sehr viel Überwindung kostet. Sie haben ganz klar über Ihre eigenen Fehler und Schwächen gesprochen. Also Sie sind richtig ins Kreuze gekrochen, sage ich jetzt mal. Wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert?
Sie waren betroffen, denn das war etwas, was sie nicht kannten. Sie kannten diese Offenheit nicht. Unser Unternehmen war bis dahin ein Unternehmen der großen Geheimnisse. Und das hat sie erstmal überrascht, dass jetzt dort die Ergebnisse so offenbart worden sind. Und ich glaube, dass sie es nicht gewohnt waren, dass ein Mensch vor sie tritt und über seine Schwächen und Fehler spricht. Weil bis dahin war es ja Usus, ich glaube in vielen Unternehmen, als Chef immer die Antworten zu haben und vor allen Dingen immer die richtigen Antworten zu haben, qua Position und Funktion. Und sie waren überrascht und betroffen und ich hatte das Gefühl, dass dort auch ein gewisses Mitgefühl im Raum stand. Ja.
Vor allen Dingen, wenn man selber Schwächen eingesteht, ist es für die Mitarbeiter natürlich auch leichter, zu Fehlern und Schwächen zu stehen, denke ich mal. Also es sorgt insgesamt für eine offenere Kultur.
Ja, der heilige Benedikt von Nursia spricht ja schon in einem seiner Grundsätze, heißt so ungefähr, er mache alles Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Das ist ja das Vorbild. Und wenn ich mich öffne, dann öffnen sich die Menschen auch. Und ich habe das nochmal ganz deutlich erkannt, auch beim ersten Buch, Die stille Revolution, wo ich mich ja und meine Geschichte wirklich ausgezogen habe, bis ganz, ganz, ganz weit nach unten und ich Resonanzen von Menschen bekomme, die mir ihr Leben erzählen, was sie sonst nie tun würden. Ich glaube, wenn ich mich öffne, dann öffnen sich die anderen auch. Wenn ich mich verletzlich zeige, dann zeigen sich die anderen auch verletzlich. Wenn ich stark sein will, dann wollen die anderen auch stark sein. Das hat was mit Resonanz zu tun und ich glaube, das funktioniert ganz einfach.
Aber damals, nachdem Sie Ihre eigenen Fehler eingestanden haben, war Ihnen trotzdem erstmal noch nicht klar, wo soll der Weg hingehen. Sie wussten nur, ich muss irgendwas verändern. Sie sind damals ins Kloster gegangen, zu Pater Anselm Grün, weil Sie von ihm gehört hatten, ins Benediktinerkloster nach Würzburg. Nicht durchgängig, sondern für 1,5 Jahre relativ intensiv und regelmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass dieses klösterliche Leben so ganz anders war als das Unternehmerleben, das Sie bis dato kannten. Eine einfache Umgebung, Zeiten der Stille, Meditation. Wie fremd war Ihnen das alles?
Das war mir sehr fremd. Ganz besonders die Meditation und die Stille auch unangenehm. Und erst später durfte ich dann eben erfahren, dass die Reflexion produktiver ist als die Aktion. Das heißt, durch das Stillwerden bin ich überhaupt erst zu vielen Erkenntnissen gekommen und konnte dann sinnvoller agieren. Aber es war schon erstmal ungewohnt, unangenehm. Diese Stille war auch unangenehm, weil das war eine äußere Stille und in mir brodelte das. Das kochte alles hoch und ich musste dort sitzen bleiben und das aushalten und konnte allerdings dann auch sehen, wie sich das langsam setzte, ja, und ruhiger wurde in mir und dann diese Klarheit auch entstand. Also das war schon.
Was wurde Ihnen denn klar? Was war denn das Wichtigste, was Sie gelernt haben in der Zeit?
Dass dass nicht der Mensch für die Wirtschaft da ist, sondern die Wirtschaft für den Menschen da ist. Dass es darum geht, für mich als Unternehmer, mich dafür einzusetzen, dass Menschen stark werden, dass Menschen in gelingenden Beziehungen stehen, dass sie mit sich selbst vor allen Dingen als Voraussetzung, um mit anderen überhaupt in gelingende Beziehung zu gehen. Denn wenn man sich darüber Gedanken macht, welches Gefühl entsteht in einer gelingenden Beziehung, generell, das ist Geborgenheit, das ist Sicherheit, das ist Ermutigung, ist das. Das ist Freude, das ist Wärme, das ist Nähe. Das sind alles Gefühle, die sind unglaublich positiv. Und wenn ich das ermögliche in einem Unternehmen, dass dort eine Verbundenheit entsteht, also diese Seelenlosigkeit weggeht, also die Menschen ihre Persönlichkeit mit ins Unternehmen tragen dürfen und diese Persönlichkeit dort auch zeigen dürfen und sie sich als Menschen begegnen und nicht als Funktion, dann entsteht dort eine Verbundenheit zwischen Menschen, die sich gemeinsam für etwas einsetzen. Und das macht alles möglich, ja, wenn es den Menschen nur sinnvoll erscheint.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Janssen, Sie leben heute ein völlig anderes Leben als früher, ein bescheidenes Leben ohne großen Luxus. Ihre Frau und Ihre drei Kinder ziehen da mit. Aber nachdem die Hotelkette und die Ferienwohnungen, die Sie auch noch verwalten, nachdem das alles so erfolgreich läuft, können Sie sich doch auch was Schönes gönnen, Motorboot, tolle Reisen. Warum machen Sie das nicht?
Weil ich ganz einfach glaube, dass ein Glücksgefühl, was auf Basis dieser Äußerlichkeiten entsteht, auf Sand gebaut ist und damit nur die Angst wachsen würde, dass mir das irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann würde man sich mein Verhalten darauf ausrichten, das alles zu sichern. Und dann wäre ich genau da, wo manche andere vielleicht stehen oder wo ich auch war. Nämlich das ganze Verhalten darauf auszurichten, sich das zu sichern, von dem ich glaube, dass es mich glücklich macht. Und wir alle wissen, dass die Halbwertszeit des Glücksgefühls, der Zufriedenheit in materiellen, in äußeren Dingen nur sehr begrenzt ist. Dann haben wir uns das zur Gewohnheit gemacht. Und ganz bewusst wird mir das immer, wenn ich in Ruanda bin und sehe, dass die Menschen dort nichts haben und sehr, sehr glücklich sind und auch wir innerhalb der Familie ja uns darauf verständigt haben, einen Lebensstandard zu wählen, der es völlig unabhängig von meinem unternehmerischen Erfolg uns möglich macht, ja, so zu leben, auch wenn ich nicht erfolgreich bin. Also das macht frei, das ist Freiheit. Letztendlich, wie groß ist der Koffer, den wir mit uns herumschleppen, und je größer dieser Koffer ist, desto abhängiger sind wir von dem Gewicht dieses Koffers. Und für mich ist Freiheit der mit Abstand wichtigste Wert.
Sie überführen das Unternehmen auch gerade in eine Stiftung, auch aus diesem Grund?
Ja, auch. Und wir noch mehr vielleicht aus Dankbarkeit. Wir haben das Gefühl, dass wir den Menschen, die jedem Menschen, der uns begegnet ist, jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir dort stehen, wo wir stehen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine besondere Wirksamkeit entsteht, wenn die Menschen vom Sollen zum Wollen kommen. Und wenn sie etwas wirklich wollen, dann setzt das voraus, dass sie sich kennenlernen. Also wir haben uns für das Thema Bildung entschieden, die wir ja weiterentwickeln wollen, neu aufsetzen wollen, dass Bildung nicht mehr so geschieht, wie es in der Vergangenheit war, sondern dass die Bildung wirklich dafür gut ist, Menschen, Persönlichkeiten zu stärken und nicht zu normieren. Also nicht aus Subjekten Objekte zu machen, sondern den Menschen wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Und da haben wir uns dazu entschlossen, den Großteil des Gesamtunternehmens in eine gemeinnützige Stiftung eben zu wandeln. Da sind wir mitten im Wandlungsprozess gerade drin, damit möglichst viele Menschen eben stark werden und die gute Voraussetzung dafür haben, ein zufriedenes, gutes Leben auch zu führen in ihrem Sinne und nicht im Sinne irgendwelcher Normen, die vielleicht andere glauben, dass sie gut sind.
Jetzt kommt über den Upstalsboomer Weg, also diesen besonderen Kurs der Unternehmensführung, den Sie beschritten haben, im März sogar ein Film ins Kino. Wie kam es dazu?
Ja, das war dieser Film, die Entwicklung dieses Films spiegelt ein Stück weit unsere Arbeitsweise wider. Wir planen nicht. Wir arbeiten im Trial-and-Error-Modus. Wir glauben, dass die Strategie oder das strategische Arbeiten der Vergangenheit angehört, weil die Zeit viel zu komplex ist und zu schnelllebig ist. Ja, und wir hatten in den letzten 4 Jahren ein Filmteam, das uns begleitet hat und darüber hinaus noch Menschen interviewt hat zu dem, wie wir arbeiten. Gerald Hüther, Anselm Grün, Sattelberger, einige Politiker, ja, ein Hans Eichel. Und diese Menschen und diese Experten zum Teil, die haben dann eben beschrieben, wie Arbeit sein könnte, damit sie zukunftssicher wird. Und das Ganze haben wir zusammengefasst. Wir haben diese Expertenmeinung genommen, wir haben unsere Unternehmensentwicklung genommen und das in einen Dokumentarfilm hineingebracht, wo ja Bilder vom Kilimandscharo sind, aus Ruanda sind, wo Bilder zu sehen sind, wie wir arbeiten. Und dieser Film ist seit November letzten Jahres fertig, ist international ausgezeichnet worden in Cannes, in Berlin, in Deauville. Und erfährt jetzt schon eine große Aufmerksamkeit und dann wird es im Frühjahr in die Kinos gehen und dann wollen wir viele Menschen inspirieren, ermutigen vor allen Dingen auch. Und bisher, die Menschen, die es gesehen haben, die waren sehr berührt. Wir haben viele Tränen gesehen. Und eine Sache war sehr schön, es gab dort ein Frauenpaar nach dem Film und die haben gesagt, so und morgen gehen wir zum Chef und kündigen. Und das fand ich faszinierend, was dieser Film dann ausgelöst hat.
Im März wird er im Kino zu sehen sein. Unter welchem Titel?
Die Stille Revolution.
Also, ich bin gespannt. Eine Frage noch zum Schluss. Sie haben gesagt, Sie sehen es als Ihre Aufgabe, anderen Menschen den Rahmen zu bieten, ein glückliches Leben zu leben. Wie glücklich sind Sie heute selbst?
Mal mehr, mal weniger. Also auch ich bewege mich immer zwischen Saulus und Paulus und immer dann, wenn es richtig anstrengend wird, merke ich, dass wieder mein Ego im Spiel ist. Dann bin ich für den Moment etwas unglücklicher und wenn ich dann merke, dass ich wieder mehr bei mir bin, alles gelassener sehen kann, die Dinge annehmen kann, so wie sie sind, dann bin ich wieder glücklicher. Ich denke, das hält sich die Waage.
Herr Jansen, das war mir eine große Ehre. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben, zu mir hier ins Studio zu kommen. Ich habe noch ein kleines Dankeschön für Sie. Ein Buch von einem anderen Querdenker von Rolf Dobelli, den wir kürzlich hier zu Gast hatten, Die Kunst des guten Lebens mit 52 überraschenden Wegen zum Glück. Und ich denke, in dem einen oder anderen Weg finden Sie sich vielleicht selbst auch wieder.
Ganz lieben Dank dafür. Ich war gerne hier.
Danke und alles Gute.
Danke.